Hallo, 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 ja, hallo, nächstes Mal bringe ich mein Notebook mit. Jetzt nicht wegrennen. Ja, herzlich willkommen zu dieser späten Stunde, wo wir eigentlich auch gerne lieber in der Lounge sitzen würden, aber wir reflektieren das vergangene Jahr, was zum ersten Mal uns eine netzpolitische Debatte rund um Netzneutralität in Deutschland brachte. Und wir schauen in die Zukunft, in die europäische Debatte, weil das, was wir dieses Jahr in Deutschland erlebt haben, das werden wir in den kommenden Monaten auf europäischer Ebene mitbekommen. Und da geht es halt darum, ja, das Schlimmste zu verhindern und im Idealfall Netzneutralität durchzusetzen. Mein Name ist Markus Beckedahl. Ich schreibe unter anderem bei netzpolitik.org und das ist Thomas Lohninger.
Ja, aus Österreich, von der Digitalen Gesellschaft und Initiative für Netzfreiheit und ja, mein Hauptthema ist Netzneutralität.
Ja, willkommen. So. Also nicht wundern, wir haben uns das aufgeteilt. Die erste Hälfte mache ich, weil deutscher Diskurs und Thomas macht dann eher den europäischen Diskurs. Das Internet könnte so aussehen. Das Internet ist ein Netzwerk der Netze und vor über 30 Jahren haben eigentlich die Urväter des Internets eine sehr weise Designentscheidung getroffen. Das war unter anderem er hier, David Reed. Sie haben das End-to-End-Principle geschaffen, das Ende-zu-Ende-Prinzip. Sie haben damals gesagt, es wäre vielleicht klüger, wenn man die Intelligenz an die Enden der Netzwerke packen würde, also zu uns, den Nutzern, zu den Geräten und rausnehmen würde aus den ja, zentralen Architekturen des Netzes. Und das End-to-End-Principle sagt eigentlich, dass wir an den Enden des Internets jede Hardware, jede Software nutzen können sollen, jeden Dienst, jeden Service, jedes Protokoll und jede Webseite nutzen können sollen, ohne dass jemand in der Mitte entscheidet, das geht nicht, das soll schneller gehen, das soll langsamer gehen. Und das war eigentlich eine revolutionäre Designentscheidung, weil vorher brauchte man, um senden zu können, sehr häufig oder in der Regel eine Erlaubnis. Man brauchte eine Lizenz. Man braucht auch teilweise viel Geld. Man erinnert sich vielleicht an Fernsehen oder Radio, archaische Technologien, die es immer noch gibt, aber immer weniger genutzt werden. Und ein Radiosender könnte zwar auch irgendwie aufsetzen, aber dann kriegt man Probleme mit Kontrollbehörden. Man braucht eigentlich eine Lizenz. Fernsehen ist dasselbe. Und über das Internet war es auf einmal möglich zu kommunizieren. Und dieses Prinzip des ja, Ende-zu-Ende-Prinzips ist das, was wir Netzneutralität mittlerweile kennen. Das ist das, was Tim Berners-Lee ermöglichte, darauf das WWW aufzusetzen. Viele andere Dienste bis hin zu unseren Blogs und sonstigen Sachen, wie zum Beispiel hier dieses ganze Streaming drumherum, zu nutzen. Und das mit dem Ende-zu-Ende-Prinzip lief eine Zeit lang ganz gut. Und dann, irgendwann vor 10 Jahren, gab es auf einmal ja, erste Anzeichen, dass es vielleicht nicht immer so laufen würde. Der erste, der es eigentlich so richtig sah, war Tim Wu. Tim Wu, unter anderem Autor des sehr lesenswerten Buches The Master Switch, gibt es auch in Deutsch, habe ich den Titel aber vergessen, arbeitete vor 10 Jahren im Silicon Valley bei einer Firma, die Deep Packet Inspection Technologien herstellte. Und ihm fiel damals auf, dass diese Technologie einfach mal alles verändern könnte, weil auf einmal die Intelligenz in die Mitte der Netzwerke ja, verlagert werden könnte und dadurch auch Telekommunikationsanbieter, ISPs in die Lage versetzen könnte, ja, im Neudeutsch Netzwerkmanagement zu betreiben und einfach mal den Verkehr anders zu routen und einfach mal verschiedene Services, Pakete irgendwie wegzuschmeißen oder andere priorisiert durchlaufen zu lassen. Und er schuf den Term, also den Begriff Netzneutralität, um zu beschreiben, wie es war und wie es sein sollte. Und seitdem führen wir diese Debatte. Also eigentlich war es bisher vor allen Dingen ein Fachdiskurs. Und eigentlich geht es um die Frage, wollen wir Telekommunikationsanbietern einfach mal erlauben, zu machen, was sie wollen oder nicht? Das ist eigentlich die Kernfrage bei der Netzneutralität. Und natürlich würden jetzt viele sagen, naja, warum nicht erlauben? Denen gehören doch die Netze. Da können sie doch machen, was sie wollen. Aber die Kernfrage ist, ist das Internet ein öffentliches Gut oder ist das Internet lediglich eine kommerzielle Infrastruktur betrieben von privaten Unternehmen, die halt machen können, was sie wollen? Und die Kernfrage ist, wollen wir als Gesellschaft, als Gesellschaften, Telekommunikationsanbietern erlauben, einfach zu machen, was sie wollen, wenn das Internet eigentlich ja der wesentliche Bestandteil unserer digitalen Kommunikation, unserer gesellschaftlichen Teilhabe, unserer Information und so weiter ist. Und wir sagen ganz klar, das Internet ist eine Basisinfrastruktur, das Internet ist ein öffentliches Gut und ebenso wie andere öffentliche Güter, Wasserversorgung, Stromversorgung und so weiter, brauchen wir ganz klare Regeln, um die Netzneutralität auch zukünftig weiter gewährleisten zu können. Und was machen Telekommunikationsanbieter? Sie diskriminieren ganz gern. Und es gibt verschiedenste Definitionen. Eine stammt aus der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft beim Deutschen Bundestag, wo ich Mitglied war. Und es gibt insgesamt bei der Enquete-Kommission sechs verschiedene Definitionen, wie oder wo eine Ungleichbehandlung oder Diskriminierung stattfinden könnte, die wiederum das Ende-zu-Ende-Prinzip verletzt. Könnt ihr ja lesen, muss ich nicht vorlesen. Was bedeutet jetzt Internet ohne Netzneutralität? Wir haben das mal versucht zu visualisieren. Es ist halt wie eine Bank, die halt nicht so wirklich funktioniert. Und wir haben eine ganze Menge Beispiele in den letzten Jahren gesehen, wo Telekommunikationsanbieter auf einmal angefangen haben, aus verschiedenen Motiven die Netzneutralität zu verändern. Im Mobilfunk kennt ihr es wahrscheinlich. Oder auch nicht. Also kaum jemand liest die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das ist nur ein Beispiel. Vodafone und Deutsche Telekom sind oder T-Mobile sind da die Vorreiter in Netzneutralitätsverletzungen. Hier sieht man ganz klar mit Bestleistung alles bedenkenlos nutzen. Im Kleingedruckten die Nutzung für Peer-to-Peer-Kommunikation ist nicht gestattet. Wir haben uns dann auch mal gefragt, wie definieren Sie eigentlich Peer-to-Peer-Kommunikation? Und haben dann mal T-Mobile angefragt und bei Vodafone sind dann auf deren Webseiten fündig geworden. Sie definieren Peer-to-Peer-Kommunikation, die nicht gestattet ist, als Computer-zu-Computer-Verbindungen. Also, streng genommen, Sie setzen das nicht technisch und rechtlich durch, aber streng genommen verkaufen Sie hier Superflat-Internet und Internetnutzung ist verboten. Das ist nur der eine Teil. Es gibt dann auch viele andere Beispiele. Sehr beliebt sind dann bei einigen Tarifen Instant Messaging, Peer-to-Peer-Verbindungen, Voice-over-IP. Man kennt halt die großen Player, Voice-over-IP, wahrscheinlich wollen sie Skype irgendwie unterbinden. Peer-to-Peer, keine Ahnung, könnte BitTorrent sein, könnten aber auch unsere dezentralen sozialen Netzwerke sein. Instant Messaging, ja, ist jetzt Facebook wegen dem Facebook-Chat verboten oder nur ICQ oder WhatsApp? Wir wissen es nicht, aber rechtlich ist es zumindest verboten und sagen wir mal, Vodafone könnte, wenn sie diesen Passus durchsetzen würden, allen Nutzern einfach mal das Internet wieder wegnehmen, weil es halt eine Verletzung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn man das Ganze nutzt. Das ist das eine. Neu war dann vor ein oder zwei Jahren, dass T-Mobile wiederum einen Special Deal einging mit Spotify Musikstreaming. Da hieß es auf einmal, wer T-Mobile-Kunde ist und 10 Euro im Monat mehr zahlt, der bekommt alle Musik losgelöst vom Datenvolumen, was normalerweise 300 MB, 1 Gigabyte, 3 Gigabyte und so weiter sind, inklusive, also außerhalb des Datendrosselungsvolumens und Spotify bekommt dadurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen. Da gab es auch ein bisschen Aufschrei. Die Regulierungsbehörden meinten, nur ist so alles super, kann man nichts machen und so weiter. Wir fanden, das ist schon eine Verletzung der Netzneutralität, weil unsere Dienste werden benachteiligt. Andere Konkurrenzdienste von Spotify werden auch benachteiligt. Und wenn jemand benachteiligt wird, also diskriminiert wird, dann findet hier eine Verletzung der Netzneutralität statt. Ein weiteres Beispiel, was man kaum kennt, was aber genauso wichtig ist, ist zum Beispiel zero.facebook.com bei E+. Prepaid-Kunden erhalten ja quasi losgelöst vom Datenvolumen kostenlosen Zugang zu Facebook. Schön für Facebook, schön für die Facebook-Nutzer, schlecht für alle anderen sozialen Netzwerke, die vielleicht ebenfalls diesen Zugang haben wollen würden, aber auf der einen Seite keinen speziellen Deal mit E+ bekommen, auf der anderen Seite vielleicht auch gar keinen speziellen Deal eingehen wollen mit E+, weil das Internet sollte eigentlich allen ermöglichen, auf alle Dienste zugreifen zu können, ohne dass es hier irgendwelche Exklusivdeals geben sollte. Das waren nur einige Beispiele. Jetzt haben wir verschiedene Stakeholder in der Debatte. Stakeholder sind halt ja Interessensgruppen. Wir haben auf der einen Seite Telekommunikationsanbieter. Dazu muss man auch einberechnen Netzwerkbetreiber oder Netzwerktechnologie. Hersteller haben auch ein Interesse dran, die wollen ihre tollen neuen DPI-Technologien verkaufen zum Netzwerkmanagement und so weiter. Telekom und Co. haben auch wiederum Interessen. Sie wollen am liebsten ihre Interessen durchsetzen und da gibt es eigentlich im Großen und Ganzen drei verschiedene Gründe, warum Telekommunikationsanbieter die Netzneutralität verletzen. Erstmal, um Gewinne zu steigern. Das ist erstmal legitim. Kapitalismus und so, ist halt so, können wir jetzt auch kurzfristig nicht ändern. Aber wir haben natürlich die Situation, wenn die ihre Gewinne einfach mal steigern wollen, müssen wir uns als Gesellschaft überlegen, finden wir das immer legitim oder nicht. Der zweite Grund, warum die Netzneutralität verletzt wird von Telekommunikationsanbietern, ist, um unerwünschte Inhalte auszuschließen. Zensursola war die eine Debatte. Wir sehen in vielen anderen Ländern, dass es auf einmal ja, Content-Regulierung gibt, dass es auf einmal irgendwie Three-Strike-Systeme gibt, dass es auf einmal Netzsperren gegen Peer-to-Peer-Dienste und so weiter gibt. Und das sind halt in der Regel dann Gründe, auf der einen Seite staatlich vorgegeben, auf der anderen Seite sehen wir aber auch Tendenzen, dass Unternehmen sich zum Beispiel selbst irgendwelche Richtlinien geben, um bestimmte Inhalte auszuschließen, um die Kinder nicht zu verstören. Also es gibt so absurde Regeln von amerikanischen Telcos, die dann untersagen, dass halt bestimmte Blasphemie oder Kritik an der Regierung und so weiter durchgeleitet werden sollen. Und das wird halt damit argumentiert, dass man bestimmte Werte seiner Kunden respektieren möchte, von oben herab. Und das erinnert uns eher ans Fernsehen. Und das dritte ist, Netzbetreiber verletzen die Netzneutralität, indem sie Anwendungen ausschließen oder blocken, um beispielsweise ihre Netze besser zu sichern. Da sind wir der Meinung, in Ausnahmegründen sollte das möglich sein, aber auch immer nur sehr limitiert, zeitlich begrenzt, beispielsweise wenn Hardware ausfällt und so weiter. Das sind die einen Stakeholder. Die anderen Stakeholder sind Inhalteanbieter, Anwendungsentwickler. Das sind wir. Das sind wir als Blogger. Das kann aber auch die Musikindustrie sein, das ist die ARD, das sind Startups, also alle, die davon profitieren, dass wir auf einmal senden können, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das geht nicht oder die Hand aufhält, um Mautgebühren zu verlangen. Und der dritte Stakeholder sind auch wiederum wir, das sind die Nutzer. Wir wollen einfach das Netz so nutzen können, wie wir es wollen. Wir wollen entscheiden, was wir uns anschauen wollen, ohne dass jemand in der Mitte entscheidet, was geht und was geht nicht. Ja, diese Debatte wurde bisher eher, sagen wir mal, bis im April diesen Jahres ja im stillen Kämmerlein oder im Wirtschaftsministerium oder sonst irgendwo diskutiert. Sonst leider fehlte der gesellschaftliche Diskurs, bis auf einmal dieser Vogel des Jahres das Licht der Welt erblickte. Also ich muss sagen, die Drossel hatte ich vorher nicht irgendwie in meinem aktiven Wortschatz. Sie war mir als Vogel auch bisher in der Natur nicht aufgefallen. Seitdem ist es wahrscheinlich der Vogel, den ich am meisten gesehen habe, zumindest digital. Und das war auch eine spannende Entwicklung, weil ich glaube, es war so der März oder Anfang April, wo verschiedene Blogs und Podcaster interne Unterlagen der Deutschen Telekom zugespielt bekamen, wonach die Deutsche Telekom einen Regimewechsel in ihren Tarifen möchte. Die Idee war, Flatrates abzuschaffen, durch Volumentarife wie Mobilfunk zu ersetzen, aber auch gleichzeitig irgendwie auf einer der hinteren Folien Managed Services einzuführen, Überholspuren, die damals in den Unterlagen vor allen Dingen für Partnerdienste der Deutschen Telekom gedacht waren. Wir waren so ein bisschen ungläubig, wir wussten nicht, ist es so eine Guerilla-Marketing-Kampagne, ist es irgendwie, sind es gefakte Informationen. Wir haben zumindest auf Netzpolitik am Anfang erstmal ein bisschen zurückhaltend kommuniziert und auf einmal ging dann die Deutsche Telekom in die Offensive und erklärte, ja, das machen wir jetzt. Es wurde verkauft als, naja, wir haben jetzt T-Entertain, das machen wir jetzt auch schon bevorzugt. Das ist ja eigentlich ein Managed Services, also so eine Überholspur und da kommen halt zukünftig auch andere Dinge rein. Aber das Best-Effort-Internet, das normale Internet, also das Internet mit dem End-to-End-Prinzip, wo alle Daten gleich behandelt werden, das soll ja immer noch existieren. Und auf einmal hatten wir eine neue Debatte. Die alte Debatte war und ist immer noch, sie existiert ja noch, dass halt bestimmte Dienste diskriminiert werden. Die neue Debatte war, dass die Telekom anbot, die Dienste, die sie vorher diskriminiert hat, auf einmal über Überholspuren privilegiert durchzulassen. Es wurde immer damit argumentiert, naja, Google und Co., die nutzen halt unsere Infrastruktur, sollen dafür bezahlen. Das mag sein, aber das größte Risiko ist, dass Google und Co. wahrscheinlich sofort diese Überholspuren auch bezahlen würden, wenn Sie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen erhalten würden, wenn Sie also durch Ihre Marktmacht, durch Ihre Kriegskassen und so weiter einfach mal locker aus der Portokasse diese Überholspuren finanzieren könnten, aber wir mit unseren Blogs, mit unseren Startups, mit unseren Diensten das wiederum nicht. Und diese Debatte kannten wir schon von der ITU. Ihr erinnert euch vielleicht, vor einem Jahr gab es so den großen Kampf auf internationaler Ebene, zumindest in den Medien, um Internet Governance bei der International Telecommunication Union, wo es darum ging, irgendwie die westlichen Staaten gegen den Rest der Welt, darum, wie wollen wir das Internet verwalten. Und damals war schon die Deutsche Telekom mit ihren Verbündeten dabei, naja, so ein Regime von Durchleitungsgebühren zu propagieren. Da kommt Thomas später noch dazu. Ja, auf jeden Fall. Im April hatten wir auf einmal diese Debatte. Der jetzt scheidende Chef der Deutschen Telekom kam dann noch an und meinte so, kein Problem, T-Entertain ist doch jetzt auch schon durch die Landesmedienanstalten irgendwie komplett durchreguliert. Also alles, was wir jetzt mit Managed Services machen, ist einfach okay. Und das war halt so ein Spin von der Deutschen Telekom. Die versuchten einfach durchzukommen, indem sie sagten, naja, also ein Teil unseres Internets nennen wir einfach Fernsehen. Und da können wir dann machen, was wir wollen. Und das Problem war und ist, dass sie eigentlich eine Regulierungslücke gefunden haben, wo unklar war, wie geht man jetzt mit diesen Managed Services um, diesen Überholspuren. Weil wir haben so im Großen und Ganzen so drei Behörden, die irgendwie für Netzneutralität zuständig sein könnten. Es gibt die Bundesnetzagentur, es gibt die Landesmedienanstalten, es gibt das Kartellamt und alle stellten fest, oh, anscheinend läuft gerade die Deutsche Telekom oder startet den Versuch, einfach durch die Mitte zu laufen zwischen, naja, irgendwie Fernsehen und irgendwie Internet. Und seitdem wird darüber diskutiert, geht das nicht. Und das muss man sich so vorstellen, was sie so planen. Also so irgend so eine Grafik aus dem Internet. Also ein Teil des Internets wird halt weiterhin das normale Internet sein und ein Teil des Internets, also theoretisch auf demselben Kabel, soll dann für diese Überholspuren funktionieren. Und ich habe mal mit dem Telekom-Deutschland-Chef darüber diskutiert und er meinte dann so, alles kein Problem, legen wir einfach noch ein Kabel daneben. Glauben wir nicht. Also, im Endeffekt, das ist die Idee und das Problem, was auftreten könnte, ist dieses hier. Und man muss sich das so vorstellen, dass das Internet nach dem Best-Effort-Prinzip, ist eigentlich alles. Und zukünftig wird das Best-Effort-Internet einfach nur noch ein kleiner Teil sein, weil ein Teil privilegiert gegen Geld durchgeleitet wird. Dann gibt es Transportdiensteklassen, dass bestimmte Inhalte priorisiert durchgelassen werden sollen, alle Videodateien oder sonst wie. Wir sind aber der Meinung, dass die Nutzer am Ende der Netze entscheiden sollten, was priorisiert durchgelassen werden soll und was nicht. Ja, und dann, irgendwann war auch unklar, gilt das jetzt für die Deutsche Telekom, nur mit ihren eigenen Angeboten oder für andere? Und dann kam Nick-Jan van Damme, unser Telekom-Deutschland-Chef, um die Ecke und meinte so, das machen wir doch alle schon bei T-Mobile. Und bei T-Mobile kennt man ja Spotify und wir wollen eigentlich den Spotify-Deal auf das normale Internet ausdehnen. Ja, dann fing halt der Protest an, kennt ihr vielleicht. Erstmal ging alles in die Richtung, Flatrates sind weg, wir werden gedrosselt, kennt ihr 384 kb. Wobei wir am Anfang auch schon, es war nicht unsere Debatte, diese Drosselungen, wir sahen eigentlich viel wichtiger war die Debatte um die Netzneutralität bei den Managed Services, aber es war vielleicht erstmal ganz gut, so eine öffentliche Empörung generell zu entfachen, um darüber dann wiederum das eigentliche Thema zu transportieren, was eine Zeit lang auch ganz gut klappte. Die Deutsche Telekom ist dann auch irgendwie ein bisschen unvorbereitet vorgegangen, meinten dann so 75 Gigabyte, voll super, kann man voll viel mitmachen. Da haben dann andere mal ausgerechnet, was eine vierköpfige Familie pro Tag mit 75 Gigabyte pro Monat so machen kann. Das ist nicht viel. Also das war auch die spannende Frage, was macht eine vierköpfige Familie mit HD-Inhalten auf YouTube? Gibt es dann Stress in der Familie, wenn die Kinder die ganze Zeit irgendwie in den ersten Tagen schon das Volumen wegsurfen und nicht? Aber im Endeffekt, was Telekom und Co. vorhaben, ist halt, sie wollen einfach mal das Internet nicht mehr als Internet verkaufen. Sie wollen halt irgendwelche Pakete schnüren, wie man es halt vom Kabelfernsehen kennt. Ne? Also kauft mal die Basisversion und kauft dazu irgendwie ARD und ZDF oder sonst irgendwie. Wir hatten das auch schon vorher. auf echtesnetz.de/guide irgendwie ausgemalt, weil das ist eine US-Debatte, die wir schon dort irgendwie vor 2-3 Jahren sahen. Wir wussten, die kommt irgendwann auf uns zu. Und auf einmal gab es dann auch in Deutschland irgendwie Protest, der sich vor allen Dingen durch eine nachwachsende Generation irgendwie zeigte. Beispielsweise Malte Götz, damals ein Abiturient aus Düsseldorf, machte eine Change.org-Plattform-Kampagne, kriegte 200.000 Mitzeichner. Dann Johannes Scheller brachte dann mehr den Aspekt der Netzneutralität bei der Bundestagspetition ein, erreichte innerhalb von 3 oder 4 Tagen über 50.000 Mitzeichner, wurde dann auch angehört im Bundestag, hat aber leider keinen interessiert. Und die Deutsche Telekom meinte halt, ja, interessiert uns nicht, weil ein bisschen Medienaufregung hat man eingeplant, man hat einen langen Atem, man hat eine ganze Lobbyinfrastruktur und man wird schon mit den Politikern reden. Wir hatten dann noch unseren T-Remixer, da konnte man dann Deutsche Telekom-Werbung remixen, kann man übrigens immer noch unter hilftelekom.de. Ja, da gab es so verschiedene andere Motive. Oder sehr beliebt war auch der hier. Wir hatten dann auch verschiedene Sachen. Und dann lud die Deutsche Telekom zur Jahreshauptversammlung nach Köln ein und wir dachten, super, fahren wir hin. Aber erstmal haben wir dann auf demo.hilf-telekom.de zur Online-Demo eingeladen. Funktioniert auch noch, könnt ihr weiterhin euren Protest kundtun. Wir sind dann da hingefahren, standen um 9 Uhr morgens da vor der Tür. Dann kam auch die Deutsche Telekom in ihrer Chefetage, hat dann bei uns vor unseren Plakaten freundlicherweise vor allen TV-Kameras eine Pressekonferenz gegeben. Wir standen da auch nur irgendwie mit 15 Leuten. Da haben wir uns auch die Piraten in Köln gut mit Infrastruktur versorgt und parallel ließen wir dann, als die ganzen Fernsehkameras aufgebaut waren, der Telekom-Chef anfing, seine Pressekonferenz abzuhalten, direkt daneben ein schönes Banner herunter. Da ist der Fukami noch beinahe runtergestürzt. Ja, das war auch mal das erste Mal so DigiGuest, CCC, wir spielen jetzt mal ein bisschen Greenpeace mit 15 mal 5 Meter Banner und so weiter. Das mussten wir auch noch irgendwie über Nacht produzieren lassen. Aber hat gut funktioniert. Glücklicherweise hatten wir auch dieses Parkhaus und kamen da auch drauf. Damit haben wir es auch irgendwie in die sämtlichen Nachrichten geschafft. Okay, wir haben jetzt den Ton nicht. Dann kann ich mir auch gleich das nächste Video sparen. Ja, also Deutsche Telekom Berichterstattung war dann nur darüber, was da bei den Protesten passierte. Ja, das war übrigens das lustigste Plakat dieser Aktion. Also das zeigt auch wieder, mit 15, 20 Leuten kann man irgendwie schön Medien hacken und einfach mal der Deutschen Telekom ihre ganze Berichterstattung zu ihrer Jahreshauptversammlung versemmeln. War leider nicht ganz so nachhaltig, wie wir gehofft hatten, dazu später. Ja, Deutsche Telekom beschwerte sich dann weiter, die Jungen, die nur ihre Einzelinteressen irgendwie wieder treten, verkaufen. Ja, dann fing eigentlich das ganze juristische oder die ganze politische Debatte an. Die Bundesregierung war ein bisschen unter Druck, weil sie jahrelang nichts gemacht hatte. Sie erinnerten sich, dass sie in letzter Minute im Telekommunikationsgesetz einen Passus reingeschrieben hatten, wonach es eine Verordnung geben könnte, um die Netzneutralität zu sichern. Da stand dann auch irgendwie der Satz, diskriminierungsfreie Datenübermittlung muss gewährleistet sein. Wir fragten uns, was heißt eigentlich diskriminierungsfrei? Heißt diskriminierungsfrei, so wie wir uns das vorstellen, dass einfach mal alle Dienste durchgeleitet werden sollen? Die Deutsche Telekom kam um die Ecke mit einer ganz anderen Definition, nämlich, naja, diskriminierungsfrei heißt, jeder kann die Überholspur buchen, kostet halt Geld. Muss man halt Geld haben. Dachten wir uns auch, super, ja, eine tolle Marktwirtschaft. Man stelle sich mal vor, alle Telekommunikationsunternehmen hätten so ein System. Müssen wir dann irgendwie, wenn wir auf dem europäischen Markt agieren, mit jedem Telekommunikationsunternehmen eigene Verträge aushandeln? Was ist eigentlich mit der Wikipedia? Was ist mit unseren ganzen freien Softwareprojekten? Können wir zukünftig noch irgendwie im Netz gleichberechtigt kommunizieren mit den Großen? Wahrscheinlich nicht. Naja. Das Wirtschaftsministerium brachte dann seine Netzneutralitätsverordnung raus. Die erste war gar nicht mal so schlecht. Dann kam leider Edward Snowden. Also insofern schön, dass wir die Überwachungsdebatte bekommen haben. Schade, dass sofort mit dem ersten Scoo eigentlich die Netzneutralitätsdebatte verloren war, weil Wirtschaftsministerium zog ganz schnell seine Verordnung zurück, brachte eine neue rein im Sinne der Deutschen Telekom. Dann kam die Bundestagswahl, seitdem gibt es halt, ja, Bundesnetzagentur überlegt, ob man was machen sollte, weiß nicht so genau, ob sie zuständig sind, sind auch irgendwie nicht für mobil zuständig, das Video können wir uns sperren. Und jetzt haben wir einen Koalitionsvertrag. Und das Schöne am Koalitionsvertrag ist, ganz viel Netzneutralität. Also quantitativ super. Ich meine, wann hat man schon mal so viel zum Thema Netzneutralität in einem Koalitionsvertrag gelesen? Da kann man fast ein Buch rausdrucken. Das Problem ist, fast jeder einzelne Satz, außer dem ersten, wie toll Netzneutralität ist, ist eigentlich ein Desaster. Es fängt damit an, dass diskriminierungsfrei, kennt ihr ja, jeder darf zahlen, sicherstellen, dass Provider ihre eigenen Angebote und Partnerangebote nicht durch höhere Datenvolumina oder schnellere Übertragungsgeschwindigkeit im Wettbewerb bevorzugen. Also, wenn die einfach von jedem Geld verlangen, dann ist das okay. Nächster Punkt. Netzneutralität soll nicht für Mobilfunk gelten. Weil, naja, vorher, ganz am Anfang, Netzneutralität total wichtig, aber zudem müssen Mobilfunkanbieter Internettelefonie gegebenenfalls gegen separates Entgelt ermöglichen. In anderen Worten, Netzneutralität gibt es nicht für mobil. Und dann verbietet man nicht diese Managed Services, sondern sagt lediglich, naja, das Best Effort Internet, das darf nicht von einer Vielzahl von Managed Services verdrängt werden. Juristisch auch wieder interessant, was ist eine Vielzahl? Sind das jetzt 10, 100, 1000, 10.000 Managed Services? Vollkommen ungeklärt. Ja, das wird jetzt demnächst unser Verkehrsminister regeln, der zuständig geworden ist für Netzneutralität und Breitbandausbau. Wir sagen weiterhin Deutsche Telekom drosseln. Und jetzt übergebe ich mal an Tom. Jetzt kann ich mir auch noch.
Danke, Markus. Gut, dann kommen wir mal ganz kurz nach Österreich. Wir haben so eine kleine Umfrage gemacht zur Nationalratswahl in Österreich und da haben wir auch natürlich Netzneutralität unter die Lupe genommen und da waren noch fast alle Parteien dafür, dass das eine ganz super Sache ist. Der Teufel steckt wie immer im Detail. In den Endfassungen der Wahlkampfprogramme von SPÖ und ÖVP gab es da schon nichts mehr wirklich da Nennenswertes da drin und im Koalitionsvertrag ist Netzneutralität komplett nicht mehr enthalten. Viel interessanter ist es aber, sich mal international die Situation anzuschauen zur Netzneutralität. Und immer wenn man hört, Netzneutralität ist so ein schwieriges Thema und absolute Netzneutralität wollen wir gar nicht. Es gibt wirklich gute Gesetze in einigen Ländern auf dieser Welt, die funktionieren, die zu keinem Weltuntergang führen, sondern eher zum Gegenteil zu einer viel sichereren Umgebung für Innovation und ein gleichberechtigtes Netz. Slowenien und die Niederlande sind die zwei besten Beispiele, die auch alle Formen von Diskriminierung, auch die kommerzielle durch diese Volumensausnahme, komplett abstellen können und das auf sehr interessante, unterschiedliche Arten machen. Chile war das erste Land dieser Welt, das ein Gesetz verabschiedet hat. Und Norwegen hat zwar kein Gesetz, aber eine freiwillige Selbstverpflichtung. Die ist zwar sehr gut, aber die ist eben eine freiwillige Selbstverpflichtung und der erste ISP dort hat sich schon daraus verabschiedet. Und dann gibt es so diese zweite Spalte mit Ländern, die schon so irgendwie Gesetze haben, aber die haben alle Schwachstellen. Bei den USA ist es ganz klassisch, die haben Netzneutralität nur im Festnetzbereich, nicht im mobilen. In Kolumbien und Südkorea gibt es Ausnahmen für Specialized Services. Also die sind möglich dort. Und dann, was vielleicht aktuell das Interessanteste ist, gibt es immer mehr Länder, die sich überlegen, solche Gesetze zu machen. Deutschland haben wir gerade gehört, in Frankreich genauso, in Belgien auch, in Brasilien Marco Civil, was eine sehr interessante Sache ist, weil es noch ganz unklar ist, in welche Richtung das geht. Und am spannendsten für uns alle die EU. Weil wir haben auf der EU jetzt gerade sowas wie Endkampf und bis jetzt hat es noch keiner mitbekommen. Wir haben einen Verordnungsvorschlag von der Kommission, der auf dem Tisch liegt, der in unheimlich kurzer Zeit durchverhandelt werden soll. Und so wie der im Moment aussieht, heißt das, dass wir die längste Zeit Netzneutralität in Europa gehabt haben. Weil de facto wäre das eine Abschaffung von diesem Prinzip. Ja, und der Hashtag zu dem Gesetz ist Connected Continent. Verantwortlich dafür ist die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Neelie Kroes. Genau. zuständig für die digitalen Agenden und so etwas wie die Cruella de Vil der Netzpolitik auf EU-Ebene. Wir schauen uns mal an, was sie so in ihrer Periode jetzt, seit sie 2009 ins Amt gekommen ist, so alles gemacht hat. Wir waren wirklich hoffnungsvoll, als Sie bei Ihrer ersten Stellungnahme im ITRE-Committee, das auch jetzt federführend ist, sich hingestellt hat und gemeint hat, ja, es ist für Sie ein No-Go, wenn aus irgendwelchen kommerziellen Gründen diskriminiert wird. Und ISPs dürfen keine Kontrolle ausüben aus irgendwie kommerziell motivierten Gründen. Das war schon eine wirklich gute Richtung, da hätte man aufbauen können drauf. Dann im Mai 2012 kam das erste Land, die Niederlande, mit einem Gesetz zur Netzneutralität um die Ecke. Dazwischen hatte man auf EU-Ebene schon 6 Konsultationen gemacht. Das heißt, so Befragungen von Stakeholdern, von ja, sowas wie ein Online-Fragebogen zu diesem Thema, sehr, sehr umfänglich mit vielen Sachfragen. Wir haben uns an jeder dieser Konsultationen beteiligt. Gemacht wurde dann trotzdem genau das Gegenteil. Im selben Monat kam auch ein Bericht von BEREC, das ist das Gremium aller Regulierungsbehörden in Europa, heraus. Und die haben eine Umfrage gemacht unter allen ISPs in ganz Europa. Und da kam raus, dass schon 20% der europäischen Bevölkerung heute von Verletzungen der Netzneutralität betroffen sind im Festnetzbereich und schon die Hälfte der gesamten Bevölkerung im Mobilfunkbereich. Das heißt, wir haben jetzt schon Einschränkungen von Peer-to-Peer oder Voice-over-IP bei über der Hälfte der Bevölkerung. Und was macht Nelly Kroes im selben Monat? Einen Blogpost mit dem Titel Making sure you get champagne service if that's what you're paying for. Also da ist schon wieder dieser komplette Shift in der Debatte um 180 Grad. Was ich jetzt hier auslasse, ist, dass sie sich mehrere Male 360 Grad gedreht hat und immer so in der einen Rede das eine, in der anderen Rede das andere gesagt hat. Aber da sind wir jetzt angekommen. Nichtsdestotrotz hat Slowenien dann im Dezember 2012 sein Gesetz verabschiedet, das auch wirklich gut ist und auch gezeigt hat, hey, das kann man machen und es geht, Netzneutralität gesetzlich festzuschreiben. Und nicht später nach kam im September die offizielle Veröffentlichung von diesem Verordnungsentwurf zum digitalen Binnenmarkt. Das ist ein riesiges Gesetzeswerk, wir gehen gleich darauf ein, was da drin steht. Aber wichtig ist, schon im Mai 2014 ist die EU-Wahl. Das heißt, wir haben hier knappe 9 Monate, um überhaupt fertig zu werden mit diesem Proposal. Danach wechselt die Kommission und das komplette Parlament und wir haben Wahlkampf. Ja? Im Wahlkampf wird auch in Brüssel nicht wirklich gearbeitet im Parlament, weil die Leute, die Abgeordneten sind in ihren Heimatländern und machen dort Wahlkampf. Und vielleicht nur mal so zum Vergleich, die schnellste Gesetzgebung, die wir auf europäischer Ebene jemals hatten, das war eine Richtlinie zu Local Loop Unbundling in 6 Monaten. Und da waren sich alle einig. Und das ist hier definitiv nicht der Fall. Also, was steckt drin in diesem Monster? Wir haben grob 3 Bereiche. Digitaler Binnenmarkt ist der Titel und das ist auch der Großteil dieser Verordnung. Was heißt das? Es zielt darauf ab, den gesamten Telekommunikationsmarkt in Europa als einen Binnenmarkt zu sehen. Heute haben wir immer noch in jedem Nationalstaat eigene ISPs, eigene Mobilfunker, die gehören oft schon internationalen, multinationalen Konzernen, aber die operieren immer noch national. Das will man abstellen. Man will eine Konsolidierung dieses Telekommunikationsmarktes, wie es in den 80er Jahren in den USA passiert ist, sodass von vielen kleinen ISPs nur noch wenige große übrig bleiben. Das heißt, auch die Profiteure von so etwas wären Deutsche Telekom, British Telekom, France Telekom, die wirklich großen Länder und die kleinen würden untergehen. Wir sehen in den USA, wenn wir uns heute deren Netzausbau ansehen, was für desaströse Wirkungen das hatte. Die USA haben heute die höchsten Preise für die niedrigsten Bandbreiten weltweit. Und das wurde auch zuletzt erst wieder in einer Studie dieser fehlenden Wettbewerb zugeschrieben, den so eine Konsolidierung mit sich bringt. Leider ist auch nicht nur das drinnen, es gibt ein Wahlzuckerl für die Abgeordneten im Parlament, nämlich die Abschaffung von Roaming, die endgültige Abschaffung von Roaming. Was damit nicht gesagt wird, ist, dass zwar diese Roaming-Gebühren wegfallen würden, aber Telefonieren generell teurer werden müsste, weil eben die vor allem kleinen Länder sich das Geld irgendwie zurückholen müssen, wenn sie es nicht mehr von Roaming durch Touristen bekommen. Und, was eben auch ganz wichtig für uns hier ist, die Abschaffung von Netzneutralität. Kritiker gibt es viele zu dieser Verordnung. Ganz wichtig zu nennen ist eben BEREC, das Gremium der Regulierer, die wirklich einen wahnsinnig guten Dienst als unabhängiges Expertengremium gemacht haben und die auch wirklich zur Versachlichung des Netzneutralitätsdiskurses in Europa beigetragen haben. Wir haben den europäischen Datenschutzbeauftragten mit der ganzen DPI-Thematik, die nicht behandelt wird. Wir haben die europäischen Verbraucherschützer, die EBU, das sind ORF und ZDF, also die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Und natürlich die gesamte Zivilgesellschaft von DigiGuess über EDRI bis sogar die European Student Union Und ganz nett, hier rechts unten, auch die Europäische Kommission hat selbst Kritik geübt, nämlich DigiJustice, ein anderes Kommissariat als das von Nelly Kroes, hat auch schon mal in einem geleakten Kommentar Herbst Kritik geübt an diesem Verordnungsvorschlag und gemeint, dass er nicht nur negativ für die Netzneutralität ist, sondern auch für unsere Grundrechte. Also was steht da jetzt in Bezug auf Netzneutralität drinnen? Und ich habe die drei Hauptkritikpunkte herausgenommen. Vielleicht der wichtigste Punkt sind Internetsperren. Nach dieser Verordnung, und es ist wirklich wichtig, sich hier die ODAS anzuschauen, darf ein Provider ohne Gerichtsbeschluss und ohne konkrete Rechtsvorschrift schwere Straftaten abwehren oder verhindern. Schwere Straftaten, schauen wir nach Österreich, da steht auch in der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung schwere Straftaten drin. In Österreich übersetzt das zu Stalking, Verletzungen des Amtsgeheimnisses, Zigarettenschmuggel. Also so ziemlich alles Mögliche. Ja, genau. Natürlich auch die ganze Urheberrechtsthematik wird hier mit reingenommen. Also wir haben mit so etwas von Kipo bis hin zu File-Sharing-Site-Blocks die Möglichkeit, alles zu sperren, auch wenn diese einzelne Seite nicht wirklich solche Inhalte anbietet, weil das Verhindern von Verbrechen an der Stelle ist schon eine Form von Pre-Crime. Also hier geht es im Englischen, ist es noch klarer mit Impede, also allein das Erschweren von Straftaten im Internet kann ein legitimer Grund sein, für einen Internetprovider Dienste oder Anbieter zu blockieren. Und ganz wichtig, wegen diesem Oder sind wir auch außerhalb von allen rechtsstaatlichen Kontrollen, weil es eben keinen Richter braucht und keine konkrete Rechtsvorschrift braucht. Überhaupt so etwas reinzuschreiben, da verstößt die Kommission selbst gegen Artikel 52 der Grundrechtecharta. Der nächste Punkt ist, wie können es anders sein, Specialized Services. Nach dieser Verordnung ist so ziemlich alles erlaubt an Specialized Services, was man sich nur vorstellen kann. Vom Spotify-Deal bis hin zum Facebook-Only-Paket, dass meine Wertkarte, nachdem mein Datenvolumen verbraucht ist, mir immer noch erlaubt, Facebook zu verwenden. All das ist legitim und wird ermöglicht in manchen Ländern, wo das eben heute auch schon verboten ist. Das heißt, wir hätten Specialized Services in ihrer großumfänglichsten Definition. Was hier versucht wird, ist, dass man die einzelnen Symptome von solchen Diensten versucht zu erschweren. Und das bedeutet halt eben, dass man gerade diese negativen Konsequenzen zwar anerkennt, aber anstatt das Problem an der Wurzel zu packen, versucht mit den Symptomen umzugehen. Und der dritte Kritikpunkt hier, habe ich diese wunderbaren Folien der Deutschen Telekom gefunden, die schon über die Evolution von Geschäftsmodellen im Internet sprechen. Und das ist ein Prinzip Sending Party Network Pays, das kennen wir aus bekannter ITU-Konferenz, wurde dort nämlich von dem Providerverband Ethno schon getabelt und von der Kommission damals noch zurückgewiesen. Und genau dieses Prinzip versucht so irgendwie von dem Internet, wie wir es heute kennen, mit ja, da habe ich einen Diensteanbieter und der speist da Content ein, dann geht das durchs Netz und am Ende kommt es zum Kunden, so eine zweite Spur einzuführen und da dann einfach nochmal Quality of Service drüber zu fahren. Und das Zweiklassennetz wurde noch nie so wunderschön klar zugegeben. Und natürlich auch der doppelte Markt, weil an der Stelle jeder dieser Punkte, die diese Dienste mit Quality of Service durchleiten, auch nochmal extra Geld bekommen will dafür, dass er so etwas tut. Das findet sich in Artikel 19 mit dem schönen Begriff, der da neu definiert wurde, Assured Service Quality. Und was das ist, ist eine Angebotspflicht für ISPs, solche Quality of Service Interconnects anzubieten. Das heißt, ich werde als Provider dazu gezwungen, so einen doppelten Boden einzuziehen und Quality of Service Interconnects anzubieten. Davor war das natürlich auch schon möglich, als einzelner ISP kann ich die Hand aufhalten und sagen, du willst gut zu meinen Kunden kommen, dann zahl mir Geld. Aber der Unterschied ist, dass es jetzt eben auch wirklich als Pflicht netzweit etabliert wird in ganz Europa. Und grundsätzlich, was man damit erreichen will, ist, dass eben der die IP-Pakete entgegennimmt, auch Geld bekommt. Ziehen wir Bilanz. Was findet sich da drin? Die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung ohne jede rechtsstaatliche Kontrolle. Specialized Services von Facebook-Deal, von Spotify-Deal bis zu Facebook-Only-Paketen. Und das Zweiklassennetz wird Pflicht. Das Ganze ist im europäischen Gesetzgebungsprozess jetzt gerade so an diesem unteren Kreis. Wir sind in der ersten Lesung, das heißt, die Kommission hat es veröffentlicht. Jetzt muss das Parlament darüber beraten. Und leider haben wir im Parlament, im federführenden Ausschuss, dem ITRE, gewisse Hardliner, die dieses Dossier an sich genommen haben. Pilar Castillo ist die Berichterstatterin und die will das durchboxen. Und wie gesagt, wir haben dieses Roaming-Zuckerl, das gerade für Abgeordnete in Wahlkampfzeiten ein enormes Zugpferd ist. Und wir haben auch einen wirklich, wirklich knappen Zeitplan. Also am 27. Februar ist die Abstimmung im ITRE, also im federführenden Ausschuss, und ein Monat darauf, im April, ist die Abstimmung im Plenum. Das heißt, die nächsten 2-3 Monate sind die entscheidenden, ob wir in Europa über die nächsten Jahrzehnte noch Netzneutralität haben werden oder ob wir dieses Prinzip einfach für immer verlieren. Im Rat, der blockiert gerade, das könnte ein Grund für Hoffnung sein, aber nicht wirklich. Also die sind weiter skeptischer, weil vor allem die kleinen Länder entdeckt haben, dass das auch gegen ihre nationalen Telcos gehen würde. Also in Österreich ein A1-Betrieb würde auch nicht mehr existieren. Der müsste aufgekauft werden, weil es einfach nicht mehr rentabel wäre, in kleinen Ländern, auch wie Österreich, noch ein ISP zu operieren. Trotzdem der Rat hier blockieren kann, wird das Parlament weiter tun und weiter diesem Zeitplan folgen. Und auch wenn wir gewählt haben, heißt das nicht, dass ein neues Parlament die Sachen besser machen wird. Weil es wahnsinnig schwierig ist, eine getroffene Entscheidung im Parlament noch einmal zu revidieren. Unsere beste Chance ist wirklich in den nächsten 2-3 Monaten. Und genau deswegen haben wir diese Kampagne gemacht, die wir heute starten. SafetyInternet.eu ist der Versuch, mal auf die allersimpelste Art und Weise dieses Thema zu erklären. Da unten finden sich aber auch, wenn man runterscrollt, noch weitaus mehr Inhalte, die in dieses Proposal eingehen. Und was man auf der Seite tun kann und was ihr wirklich alle tun solltet, die ihr hier in diesem Saal seid, ist das Pi-Phone zu verwenden und Abgeordnete anzurufen. Ruft die an, redet mit denen, lasst die hören, dass für euch es nicht okay ist, wenn Netzneutralität auf diese Art und Weise einfach getötet wird. Und versucht einfach wirklich da etwas rumzureißen. Wir haben gesehen, dass es auch wirklich ein effizientes Tool ist, die Abgeordneten anzurufen. Es ist der beste Weg, ihnen zu vermitteln, dass das in der Wählerschaft, in der Bevölkerung nicht gut ankommt, was sie da gerade tun. Ja, das war es auch schon mal so. Vielleicht noch wichtig, wir haben 2 Workshops. Morgen ist der erste zu der Kampagne selbst. Wir freuen uns über Unterstützung darin, egal ob es Werbeflächen ist, ob ihr multiplizieren wollt, ob ihr Banner einbinden wollt. Morgen um 15 Uhr in Hall D und es gibt noch einen anderen Workshop am letzten Tag im Noisy Square, wo wir ein bisschen über die Gesetze der Welt und über das Messen von Netzneutralitätsverletzungen sprechen werden. Danke.
So, das war der Tag, der Talk, Kampf um Netzneutralität. Könnt ihr jetzt noch ein paar Fragen stellen? Stellt euch da bitte dazu an die jeweiligen Mikros. Ich gebe euch dann ein Zeichen. So, da haben wir auch schon 2 Fragen aus dem Internet. Legt da oben gleich mal los.
Ja, es gibt 2 Fragen aus dem IRC. Und zwar die erste ist, inwiefern interagiert der Routerzwang mit der Netzneutralität? Und die zweite Frage ist, gibt es Anlaufstellen für Einzelklaben, zum Beispiel gegen den Routerzwang?
Die Frage war zu Routerzwang. Also ich weiß nur, in der Verordnung gibt es zumindest die Transparenzverpflichtung, dass ein ISP die Zugangsdaten für ISDN-Modems zur Verfügung stellen muss. Das heißt, es gibt zwar keine Pflicht, dass das andere Equipment funktioniert, also du könntest immer noch als ISP auf gewisse Router einschränken, aber zumindest die Zugangsdaten musst du offenlegen. Soweit sind sie an der Verordnung. In Deutschland weiß ich es nicht.
In Deutschland ist es im Moment total irrelevant, weil wir gar nicht genau wissen, was die neue Regierung machen wird. Aber also steht im Koalitionsvertrag was zu Routerzwang drin, aber wie gesagt, dieser Koalitionsvertrag, da kann man jeden Satz irgendwie umdrehen und es kommt das Gegenteil bei raus.
So, dann einmal die 2 bitte.
Es war vorhin das Beispiel USA und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch so, dass die Internettarife in USA auch deswegen so beschissen sind, weil die ISPs die Landkarte untereinander aufgeteilt haben und man dann lokal immer nur einen zur Auswahl hat. Meint ihr, das könnte in Europa auch passieren?
Naja, also wir sehen ja eine Konsolidierung der Telekommunikationsmärkte. Im Mobilfunkbereich haben wir auf einmal nur noch 3 Player in Deutschland. Und diese drei Player sind internationale Player. Kann sein, dass wir auch irgendwann mal zwar nicht so eine Aufteilung haben, aber dass dieser Wettbewerb, der mal beschworen wird, irgendwann halt nicht mehr da ist, weil wir nur noch ein kleines Oligopol haben.
Und genau diese Art von Aufteilung ist auch wirklich die Richtung, in die die ganze Regulierung auf EU-Ebene geht. Wirklich gutes Buch für die Strategie der Gegenseite ist The Virtuous Circle von Georg Serenci, dem Chef der österreichischen Regulierungsbehörde. Das ist so ein bisschen die ideologische Basis von der EU-Verordnung. Und der argumentiert da auch ganz stark dafür, wie auch Nelly Kroes selbst, dass man einfach nur noch Konkurrenz zwischen den Trägermedien hat. Also du hast einen Kabelnetzbetreiber, einen Telefonnetzbetreiber und vielleicht zwei, drei Mobilfunker und das reicht. Und dass du dann als Endkunde, aber wenn du nur einen Telekabelanschluss hast, gar keine Wahl hast zu wechseln und Mobilfunk kein Ersatz ist, sondern nur komplementär zu Festnetzsachen, erst recht, wenn man Internet wirtschaftlich nutzt, das wird hier einfach nicht gesehen. Das ist so einer der Windschatten, der auf EU-Ebene leider von unter den Regulierern da ist.
Okay, dann bitte die drei.
Ich habe eine Frage folgendermaßen. Eingangs wurde erwähnt, dass Netzneutralität als öffentliches Gut behandelt werden soll oder dass es ein wünschenswerter Zustand ist, das als öffentliches Gut zu verstehen. Dann würde ja auch bedeuten, um langfristig diesem öffentlichen Gut die privatwirtschaftlichen Interessen oder das Einwirken von privatwirtschaftlichen Interessen zu entziehen, auch die Netze wieder zu verstaatlichen oder in öffentliche Hand zu geben. Das Problem, das ich jetzt allerdings dann wieder sehen würde, ist, dass man auf diesem Wege Staaten ein noch viel leichteres Mittel an die Hand gibt, die sie jetzt ohnehin schon haben, vor dem Hintergrund der ganzen Snowden-Veröffentlichung. Die Frage, die ich jetzt eigentlich habe, ist es sinnvoller, lieber die Netze privatwirtschaftlich zu lassen und lieber politisch versuchen, die Netzneutralität durchzusetzen? Oder ist es langfristig vielleicht sinnvoller, die Netze wieder zu verstaatlichen, um diese privatwirtschaftlichen Interessen herauszuziehen? Was ist da eure Einschätzung?
Das ist die Kernfrage der Debatte, ob die Charakteristik des Netzes eine öffentliche oder private ist. Es hat heutzutage einfach öffentlichen Züge und deswegen kann man es nicht komplett den Gewinnstrebungsinteressen von Firmen überlassen. Und im ersten Schritt muss man einfach mal Netzneutralität festschreiben, weil die Konsequenzen sonst desaströs wären und auch wirklich ja rasant passieren würden. Die Produktgestaltung und die Zyklen von diesen Unternehmen sind wahnsinnig schnell. Auf lange Sicht kann man durchaus über so etwas wie funktionale Trennung sprechen, wie das im Stromnetz zum Beispiel ist, dass das Netz schon verstaatlicht ist oder zumindest von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen geführt wird, das sich nur um die Netze kümmert und der Dienst, das heißt der Strom, das IP, das kommt von einem anderen Unternehmen. Da kann es dann Wettbewerb geben, der ist entkoppelt von der Erhaltung und dem Ausbau der Netze. Aber wir haben sozusagen die Netze davon getrennt, wie es ja auch im Strombereich Sinn macht. Da ist man in dieser Erkenntnis angekommen, dass das die sinnvollste Variante ist, solche zentralen Infrastrukturen zu führen. Bei der Netzneutralität dauert das halt leider noch ein bisschen.
Also es geht ja auch im Endeffekt darum, wer finanziert den Breitbandausbau? Eigentlich wollen wir alle größere Netze haben. Und wenn man sich die Koalitionsverhandlungen anschaut, da gab es dann zuerst mal in früheren Diffs des Vertrages 1 Milliarde pro Jahr für den Breitbandausbau. Die sind dann zum Schluss rausgefallen und gleichzeitig konnten wir im Koalitionsvertrag sehen, wie vorher bessere Netzneutralitätsregeln oder sagen wir mal Formulierungen abgeschwächt worden sind. Also wir haben im Endeffekt hier So ein Deal der Politik oder ein Angebot an die Privatwirtschaft, einfach, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber bitte schafft uns Internet überall hin. Also Internet in der Definition 50 Megabit LTE bis 2018, was ja super ist, wenn man alleine in der Funkzelle ist. Das ist aber die deutsche Definition oder sagen wir mal, was die Politik im Moment vorhat. Und was wir uns als Gesellschaft fragen sollten: Wollen wir einfach mal uns damit abfinden, bis 2018 irgendwie 50 Megabit LTE überall zu haben, mal mehr oder mal weniger? Oder wollen wir den Weg gehen, den auch andere Länder gegangen sind, wie zum Beispiel Schweden? Nicht unbedingt ein dicht bevölkertes Land, die haben aber überall viel schnelleres Internet, weil die haben es als gesellschaftliche Aufgabe gesehen, überall Internet hinzubringen. Und das muss uns dann auch etwas kosten.
So, dann nochmal aus dem Internet die Fragen, bitte.
Ja, eher persönlich. Die Sache ist, macht es dann eigentlich Sinn, nicht so mal das Thema Netzneutralität, was so DAOs eher immer noch nicht so ganz verstanden haben. Die Telekom-Debatte hat da geholfen, aber ist trotzdem schwierig. Wollen wir nicht einfach eher in die Richtung Grundrecht Internet, wenn ihr für Gas, Wasser, Scheiße die Infrastruktur zur Verfügung stellt, könnt ihr das bitte beim Netz auch tun? Wäre das nicht eigentlich, sagen wir mal, die Zukunftsdebatte, die wir da führen müssen?
Ja. So, dann hier vorne die zwei.
Okay, kurz. Erstmal danke für den Talk.
Debatte, die auf der Ebene vom Council of Europe schon geführt wird, so ein bisschen geht das zumindest in den internationalen Gremien in diese Richtung, aber das ist ein langer Prozess.
Hallo, so. Erstmal danke für den Talk. Im September hast du dich noch für Managed Services eingesetzt in Brüssel. Da war jetzt die Frage, setzt ihr euch jetzt als DigiGas gegen die Services der Telekom ein? Oder? Meine Frage war, setzt ihr euch gegen Managed Services ein oder haltet ihr die da noch für notwendig? Also im September hast du dich ja noch dafür ausgesprochen. Hat sich da was geändert? Nee.
Du meinst so 404 in Brüssel. Es ist wichtig, dass Specialized Services klar definiert sind. Ein Specialized Service kann nur etwas sein, das nicht auch so als Dienst im Internet existiert. Du wirst einfach auf absehbare Zeit, werden alle Dienste, die wir irgendwie anbieten, über IP ausgeliefert werden. Und es gibt gewisse Anwendungen, seien das jetzt die Anbindung von Bankomaten, Voice over IP oder vielleicht auch IPTV, wo es einfach Sinn macht, das noch irgendwie mit einer höheren Charakteristik auszuliefern. Und bei Voice over IP dann mit Notfallnummern, es gibt gewisse Grenzen, wo es so eine Priorisierung als Dienst brauchen kann. Aber wichtig ist die Trennung vom normalen Best-Effort-Internet. Da muss man einfach wirklich die klare Grenze ziehen, wo wird es als Specialized Service gebrandet und wo ist es jetzt wirklich von der Natur etwas anderes, das nicht mehr mit dem Internet zu tun hat. Und da gibt es zum Beispiel von Berek eine der besten Definitionen, die auch gerade so das ist, was wir auf europäischer Ebene, was eigentlich alle Stakeholder auf europäischer Ebene einfordern, um diesen Verordnungsentwurf brauchbarer zu machen.
Okay, wir haben jetzt leider nicht mehr allzu viel Zeit. Eine Frage noch von der 1 und dann würde ich euch bitten, euch danach nochmal mit den beiden Jungs.
Ja, speziell an Tom, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was zur Gefechtslage in Brüssel sagen? Du hast da genannt Ethno, also die Telcos sind da irgendwie sehr aktiv gewesen und anscheinend sind deren Ideen da auch stark eingeflossen. Die Verbraucherschützer sind natürlich dagegen. Was sagen so andere Gruppierungen wie die Content-Anbieter zum Beispiel? Wie ist die Situation in Bezug auf die politischen Parteien in Brüssel? Wie stehen die dazu? Ich weiß zum Beispiel, dass, und auch damit verbunden, worauf sollten wir uns jetzt konzentrieren? Auf welche Forderungen? Gibt es da so ein, zwei Magic-Änderungsanträge, die das alles retten würden, für die man kämpfen muss? Oder sollte man sich vielleicht für die Änderungsanträge einsetzen, die sagen, das ganze Ding muss komplett zurückgewiesen werden, weil der Zeitplan einfach schon absurd ist? So, was kann man da jetzt noch ganz gezielt machen in der kurzen Zeit?
Also so einer der strategisch wichtigsten Player sind die Sozialdemokraten. Da wissen wir von dem Shadow Trautmann noch am wenigsten, wo sie steht. Und die lehnt sich halt eher so in die Telco-Richtung. Wir wissen noch nicht, was die Amendments sind in ITRE, weil einfach durch diesen extrem knappen Zeitplan auch das Arbeiten auf europäischer Ebene extrem schwierig ist. Sind auch nicht gerade viele Leute gerade. Und es ist leider von der Telco-Seite her so, dass sie Rückendeckung bekommen von den Content-Anbietern. Also gerade Google findet dieses Artikel 19 Assured Service Quality ist nicht gut, weil die damit natürlich ihre Marktposition für alle Zeiten zementieren können. Und im Grunde gibt es wirklich viele potenzielle Allianzen, die man starten könnte, weil halt eben von den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten bis hin zu der Studentenvertretung auf Europaebene alle eigentlich erkennen, dass das ein Scheiß ist, so wie es da liegt. Aber in der kurzen Zeit so stark zu mobilisieren und diese Allianz noch wirklich aufzubauen, ist schwierig. Wie gesagt, aber Safety Internet EU ist auch genau die Seite, wo wir über diese Dinge und über die punktgenauen Ziele, die man den Parlamentariern kommunizieren soll, euch informieren werden. Also das ist der zentrale Anlaufpunkt.
So, dann danke an Thomas und Markus für den Vortrag.